Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen: Eine Verletzung der Schweizer Souveränität. Die UBS kritisiert die amerikanische Justiz. Zum Thema Bankgeheimnis haben wir die Schweizer Mitteparteien gefragt. Wie jetzt reagieren auf den Druck? Nur nicht so heftig die Antwort. Aber reicht das? Weiter in der Sendung: chinesisch-amerikanische Verhältnisse. Die Großmacht und die Supermacht waren noch kaum je derart aufeinander angewiesen. Schritte zur Normalisierung. Irak hat sein Nationalmuseum wieder, 6 Jahre nach der Plünderung. Näher ran an die Üsserschweiz. Im Wallis wird es wohl am Sonntag zum ersten Mal eine Frau in die Regierung schaffen. Und im Dossier: Der Dschungel im Tank nimmt den Armen die Existenzgrundlage. Hilfswerke schlagen Alarm. Wir reden mit einem brasilianischen Bischof und einem indischen Agronomen. Echo der Zeit mit Hans Ineichen und zunächst jetzt Roger Brendlin. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Die UBS wirft den amerikanischen Steuerbehörden vor, die Schweizer Souveränität zu missachten und eigene Verträge zu verletzen. Sie wolle UBS-Angestellte zwingen, sich strafbar zu machen, schreibt die UBS dem Bundesgericht von Miami, wo die Zivilklage gegen die Schweizer Grossbank liegt. Die US-Steuerbehörde wisse, dass die UBS und ihre Mitarbeiter Kundendaten nicht offenlegen könnten, ohne Schweizer Recht zu verletzen. Die UBS verlangen die Daten von 52.000 UBS-Kunden. Der Kurs der UBS-Aktie hat einen neuen Tiefststand erreicht. Am Freitag war er schon um 14% gesunken, heute ging er nochmals um gut 9% zurück. Damit hat die UBS-Aktie nun noch einen Wert von genau 10 Franken. Die Vermögen ausländischer Kunden auf Schweizer Banken sind im letzten Jahr um rund ein Drittel geschrumpft. Ende Jahr waren es noch gut 2200 Milliarden Franken. Besonders stark war der Einbruch bei ausländischen Privatkunden. Die Statistik der Nationalbank zeigt allerdings nicht, wie stark Börsen- und Währungsverluste den Rückgang ausländischer Vermögen beeinflussten. Doch die Vermögen schweizerischer Kontoinhaber nahmen im selben Zeitraum weniger stark ab. Das amerikanische Finanzministerium sichert weiteres Kapital zu, um große US-Banken am Leben zu erhalten. Zurzeit verfügten die amerikanischen Großbanken aber über genügend Kapital, hieß es in Washington. Mehrere US-Medien berichteten heute übereinstimmend, die schwer angeschlagene Bank Citigroup wolle sich durch eine Teilverstaatlichung von bis zu 40% vor dem Abgrund retten. Die EU-Kommission ist bei den Außenministern mit ihrem Vorschlag vorerst gescheitert, 5 Milliarden Euro für ein Konjunkturprogramm auf dem Energiesektor freizugeben. Wie Diplomaten in Brüssel sagten, gab es Differenzen bei der Finanzierung. Und südliche Länder kritisierten die Absicht, vor allem Energieprojekte osteuropäischer EU-Staaten zu finanzieren. Vor allem Österreich setzt sich für die Hilfe in Osteuropa ein. Wien sorgt sich nämlich um die österreichischen Banken dort. In Toulouse hat der Prozess um Frankreichs schwerste Industriekatastrophe der Nachkriegszeit begonnen. Bei der Explosion einer Düngemittelfabrik waren vor 8 Jahren 30 Menschen getötet und 2500 verletzt worden. Tausende von Häusern wurden auch schwer beschädigt. Experten nennen Schlamperei bei der Lagerung von Chemikalien als Unglücksursache. Im Bundeshaus ist heute die Volksinitiative mit dem Titel «Für den Schutz vor Waffengewalt» eingereicht worden, mit 107.000 beglaubigten Unterschriften. Die Initiative verlangt, dass die Militärwaffe nicht mehr zu Hause, sondern im Zeughaus aufbewahrt wird. Zudem soll, wer eine Waffe besitzt, einen speziellen Ausweis erwerben müssen. Und alle Schusswaffen in der Schweiz sollen in einem zentralen Register erfasst werden. Nach dem Ja zur Unverjährbarkeitsinitiative im vergangenen November wird nun über deren Umsetzung verhandelt. Bundesrätin Wittmer-Schlumpf hat sich mit den Initiantinnen getroffen. Einig war man sich darüber, dass das neue Gesetz für Kinder bis zum Alter 16 gelten soll. Zudem muss der Begriff sexuelle und pornografische Straftaten noch näher bestimmt werden. Wittmer-Schlumpf machte jedoch auch klar, dass Vergehen, die vor der Annahme der Initiative begangen wurden, noch nicht unter das neue Gesetz fallen werden und demnach nach 15 Jahren verjähren. Im letzten Jahr hat die Menge der Waren, die durch die Schweizer Alpen transportiert wurden, noch einmal etwas zugenommen. Fast 1,3 Millionen schwere Lastwagen durchquerten die Alpen. Das ist 1% mehr als im Vorjahr. Und auch der Bahngüterverkehr nahm um 1% zu. 64% der Güter wurden auf der Schiene befördert, 36% auf der Straße. Die Stadtregierung von Winterthur ist besorgt. Sie befürchtet, der russische Milliardär Viktor Wechselberg könnte den Industriekonzern Sulzer übernehmen. Die Stadtregierung appelliert an die Aktionäre, eine Machtübernahme zu verhindern. Wechselbergs Firma Renova besitzt zwar nur 27% der Sulzer Aktien, der Stadtrat befürchtet aber, dass die Übernahme trotzdem gelingen könnte. Viele Aktionäre bleiben den Generalversammlungen nämlich jeweils fern. Im Zürcher Kantonsrat hat es heute eine Flughafendebatte gegeben. Das Parlament äußerte sich zu drei Vorlagen. Die Behördeninitiative für ein Verbot des Pistenausbaus wurde angenommen. Die Gegner ergriffen jedoch bereits das Referendum, womit es zu einer Volksabstimmung kommen dürfte. Zwei weitere Vorstöße, die eine Beschränkung der Flugbewegungen bzw. die gerechte Verteilung des Fluglärms fordern, lehnte das Zürcher Kantonsparlament ab. Nach einem Steinschlag heute Nachmittag ist die Axenstraße zwischen Brunnen und Flüelen mindestens bis morgen gesperrt. Die Gesteinsbrocken durchschlugen ein Galeriedach. Ein Geologe wird morgen zur Abbruchstelle abgeseilt, um die Lage zu beurteilen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss heute bei 4.797 Punkten, minus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.284 Punkten, auch im Minus von 1,1%. Der Euro wird zu 1.48,43 Franken gehandelt, der Dollar zu 1.16,43 Franken. Und das Wetter? Im Norden fällt in der Nacht stellenweise Schnee, bei Tiefstwerten um 0 Grad besteht Glättegefahr. Morgen Dienstag schneit es dann nur noch in den zentralen und den östlichen Alpen, sonst gibt es einige Aufhellungen. Im Westen und im Wallis wird es gar ziemlich sonnig, dies bei Temperaturen um 5 Grad. Im Süden geht es mit viel Sonnenschein weiter und der Nordföhn lässt die Temperaturen auf 13 Grad steigen. Am Mittwoch scheint in der ganzen Schweiz oft die Sonne, die Hochnebelfelder lösen sich auf, dazu gibt es im Norden 6 und im Süden 11 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio Deres. Und so geht es hier weiter. Zunächst mit den Diskussionen um das Bankgeheimnis. Die Schweizer Mitteparteien geben sich betont gelassen. Wir fragen, reicht das? Dann die Frage, was hat der Staat in der Bank zu suchen? Beispiel USA und Citigroup. Weitere Themen. Sie tun wie dicke Freunde und sie tun gut daran. China und die USA sind aufeinander angewiesen. Eine Museumseröffnung, die mehr ist als die Eröffnung eines Museums. Iraks Regierungschef Maliki sieht Zeichen der Normalisierung im Land. Ein Gutschein, der gut scheint. Ein Gutschein für die Bildung, die Resultate eines Versuchs. Eine wird gewinnen, davon sind im Wallis fast alle überzeugt, dass der Kanton als letzter der Schweiz bald eine Frau in der Regierung erhält. Und dann ein eindringlicher Warnruf aus dem Amazonas-Urwald.
Und ich kenne dieses Gebiet. Ich bin dort gewesen. Zum Teil ist dieser Urwald unwiderruflich zerstört worden. Und was übrig geblieben ist, ist eine steppenähnliche Landschaft.
Der brasilianische Bischof Erwin Kreutler über die Katastrophe, welche Agrarbenzin anrichtet. Dieselben Gefahren drohen Indien. Dazu das Dossier im heutigen Echo der Zeit. Dass die UBS den amerikanischen Strafbehörden Kundennamen herausgegeben hat, bewegt die Schweiz und nicht zuletzt die politische Schweiz. Ganz links ruft man bereits nach der Abschaffung des Bankgeheimnisses, ganz rechts im Gegenteil nach dessen Festschreibung in der Verfassung. Moderate Töne hört man dagegen von den bürgerlichen Mitteparteien CVP und FDP. Nichts gegen moderat, aber es stellt sich die Frage, ob das reicht angesichts der faktischen Relativierung des Bankgeheimnisses und des zunehmenden Drucks auf den Finanzplatz Schweiz. Dieter Kohler ist dieser Frage nachgegangen.
Seit die UBS mit offiziellem Segen Kundendaten an die amerikanische Justizbehörde geliefert hat, bleibt scheinbar kein Stein auf dem anderen. Man diskutiert hierzulande offen über die Zukunft des Bankgeheimnisses, allenfalls sogar in einer dringlichen Debatte während der kommenden Frühjahrssession der Nationalen Räte. Nur die bürgerlichen Mitteparteien CVP und FDP stehen auf die Bremse. FDP-Parteipräsident Fulvio Pelli gibt sich heute bewusst gelassen.
Kein Panik und weiter gut arbeiten, wie wir in der Vergangenheit gemacht haben, versuchen wir auch mit den USA eine bessere vertragliche Vereinbarung zu finden. Wir haben schon sehr viel Amerika gegeben in diesem Gebiet. Vielleicht können wir das etwas besser gesetzlich verankern.
Fulvio Pelli schwebt vor, ähnlich wie mit der EU, ein Zinsbesteuerungsabkommen mit den USA auszuhandeln, damit die Steuerflucht weniger attraktiv wird. In normalen Zeiten wäre dies bestimmt ein gangbarer Verhandlungsweg, doch derzeit wird transatlantisch mehr gedroht und gehandelt als verhandelt. Kommt dazu, dass auch die EU selber ihren Druck auf die, Zitat, Steueroase Schweiz erhöht. Fulvio Pelli sieht hier erst recht keinen dringenden Handlungsbedarf, schließlich bestehe ein bis 2013 gültiges Zinsbesteuerungsabkommen.
Ich finde, gegenüber der Europäischen Union sind wir im Moment geregelt.
So gelassen sieht es nicht einmal die der FDP nahestehende NZZ. Am Wochenende schrieb sie vom Abgesang auf das Bankgeheimnis und forderte die Politiker auf, gewissen Realitäten ins Auge zu schauen und zumindest die Schweizer Eigenheit der Steuerhinterziehung anzugehen. Fulvio Pelli kurz und spitz zu diesem NZZ-Kommentar.
Manchmal wird auch die NZZ zu schnell nervös und analysiert zu wenig.
Und weiter, Fulvio Pelli.
Aber wir müssen uns schon vorbereiten, aber nicht mit Panikreaktion, sondern mit sachlicher Analyse der Situation und mit der Vorbereitung der Partnerschaften, die wir mit den europäischen Ländern und mit Amerika seit immer pflegen.
Vertrauen in die normalen diplomatischen Gepflogenheiten, trotz der außergewöhnlichen Situation und trotz der großen Finanzkrise, die schließlich dazu führte, dass heute mit härteren Bandagen gekämpft wird. Die FDP hat also Gottvertrauen, die CVP sowieso, Nationalrat Pirmin Bischoff.
Die wichtigste Maxime im Augenblick ist ruhig Blut bewahren. Ich habe mal einige Zeit in den Vereinigten Staaten gelebt. Die Suppe wird nie so heiß ausgelöffelt, wie sie gekocht wird. Schweizer lassen sich immer zu früh ins Boxhorn jagen und nehmen alles für bare Münze. Der Amerikaner ist sich gewohnt, mal auf die Pauke zu hauen, erwartet dann aber auch, dass Widerstand entgegenkommt. Und zwar harter und sachlicher Widerstand. Den müssen wir jetzt bieten.
Harter und sachlicher Widerstand. Konkret heißt dies erstens sich nicht drängen lassen und zweitens, wenn Veränderungen, dann höchstens in kleinen Schritten. CVP-Präsident Christoph Darbele.
Am Grundsatz des Bankgeheimnisses müssen wir festhalten. Das ist so wichtig, wir haben das immer weiterentwickelt während 70 Jahre. Wir werden das auch weiterhin tun, aber wir müssen uns nicht destabilisieren lassen von dieser Situation.
Die CVP tritt allerdings nicht geschlossen auf. Fraktionspräsident Urs Schwaller seinerseits kann sich ein größeres Entgegenkommen vorstellen. So sagt er, auf die Dauer sei die Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung nicht zu halten. Parteipräsident Christoph Darbele stört solche interparteiliche Unterschiede nicht, denn für ihn sei derzeit ohnehin der Bundesrat und die Finanzmarktaufsicht FINMA gefordert.
Und da muss man diese Verantwortung delegieren. Ich will diese Verantwortung nicht wahrnehmen für die Fehler oder für die Entscheidungen, die wir nicht selber getroffen haben.
Aus der Mitte schallen Durchhalteparolen, bei der FDP klarere, bei der CVP mit parteiinternen Nuancen. Links und rechts, dort will man agieren und zwar schnell, wenn auch in die entgegengesetzte Richtung. Welche Variante, das Vorpreschen oder das Aussetzen Erfolg hat, wird die Zukunft weisen.
Das war direkt aus dem Bundeshaus in Bern der Bericht von Dieter Kohler. Die Diskussion Bankgeheimnis, Rolle der Banken in der Schweiz. Mindestens der zweite Teil, die Rolle der Banken, wird auch andernorts heftig diskutiert, gerade und speziell in den USA. Laut Medienberichten verhandeln die US-Regierung und Vertreter der Citibank, ob der Staat sich vielleicht stärker als bisher an der gewaltigen Bank beteiligen soll. Die Rede ist von einem Aktienanteil von bis zu 40%. Das gibt Diskussionen über die Verstaatlichung von Banken und Versicherungen neuen Auftrieb. Aus Washington Peter Vögeli.
Laut Medienberichten sind Vertreter der Citigroup, einer der größten Banken der Welt, mit einem entsprechenden Anliegen an die Regierung herangetreten. Obwohl die Citigroup bereits 45 Milliarden Dollar und eine staatliche Absicherung für 300 Milliarden Dollar giftiger Papiere von der US-Regierung erhalten hat, besteht offenbar die Furcht, dass selbst die größten Banken in den USA zusammenbrechen könnten. Laut den Verhandlungen könnte der Anteil des Staates auf 25-40% steigen. Bislang besitzen die USA rund 8% von Citigroup. Und zwar könnten die Vorzugsaktien in Stammaktien mit Stimmrecht umgewandelt werden. Das gäbe dem Staat einen enormen Einfluss und wäre ein Schritt in Richtung zumindest zeitweiliger Verstaatlichung der Banken. Es würde aber den Staat im Moment nicht mehr kosten. Gleichzeitig könnte laut Medienberichten das Aktienkapital aufgestockt werden, um Citigroup mehr Stabilität zu verleihen. Bereits jetzt hält der Staat rund 80% am Versicherungsriesen AIG, um einen Zusammenbruch mit katastrophalen Folgen wie im Falle von Lehman Brothers zu verhindern. Laut Wall Street Journal verhandelt die Bank of America allerdings nicht über eine größere Beteiligung der Regierung. Und das Weiße Haus hatte am Wochenende betont, dass die US-Regierung keine Verstaatlichung der großen US-Banken anstrebe. Am letzten Freitag war der Kurs von Citigroup an der Börse eingebrochen, nachdem das Gerücht einer Verstaatlichung die Runde gemacht hatte, was das Vertrauen der Aktionäre in Citigroup erschüttert hatte.
Nichts weniger als den Beginn einer neuen Ära in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen sieht die neue US-Außenministerin Clinton. Sie achtete denn bei ihrem Antrittsbesuch in Peking auch darauf, dass keinerlei Misstöne zu hören waren. Dabei galten die Supermacht und die Großmacht bisher als erbitterte Rivalen. In der jetzigen Wirtschaftskrise allerdings sind nun beide aufeinander angewiesen, wie nie zuvor. Fredrik Steiger über den Schulterschluss mit unbekannter Laufzeit.
Es ist kein Zufall, dass Hillary Clintons erste Auslandreise als Außenministerin ausgerechnet nach Ostasien und damit vor allem auch nach China führte.
It is essential that the United States and China have a positive, cooperative relationship.
Es sei entscheidend, dass die USA und China eine gute, enge Zusammenarbeit pflegten. Nicht nur im Interesse der beiden Länder selber, auch der Rest der Welt erwarte, dass die beiden Länder zusammen für Sicherheit, Frieden und Wohlstand sorgten. Was wie ein freiwilliger Schulterschluss zweier Großmächte wirkt, ist aus der Not geboren. China und die USA brauchen einander mehr als je zuvor in der Geschichte. Die gegenseitige Abhängigkeit sei massiv gestiegen, meint der chinesische Professor Lang Xingxiang vom Genfer Institut des Hautes Études Internationales, der die USA aus langjähriger Erfahrung kennt.
I will say dependency level is greatly increased.
Auf der einen Seite ist das krisengebeutelte Amerika zwingend darauf angewiesen, dass China als Hauptgläubiger die weiter wachsende Schuldenwirtschaft der USA ermöglicht.
China became crucial for Obama's stimulus plan.
Ohne China könne Präsident Barack Obama sein ehrgeiziges Konjunkturprogramm unmöglich finanzieren. Das erklärt auch, warum Hillary Clinton die Menschenrechtsproblematik praktisch nicht erwähnte. Die Amerikaner hätten sehr wohl gesehen, wie ungehalten China 2008 gegenüber Frankreich reagierte, als Paris sich für die Tibeter exponierte. Die USA erachteten es daher als taktisch wenig opportun, gerade jetzt dem französischen Beispiel zu folgen. Zu den derzeit dominierenden wirtschaftlichen Interessen kommen außerdem politische. Ob es um Nordkorea und seine Atomwaffen geht, ob um den Iran oder den Sudan, überall sind die Amerikaner auf chinesische Kooperation angewiesen. Abhängig sind aber nicht nur die USA von China, sondern ebenso China von den USA.
Economically we are in a disadvantageous position vis-à-vis the United States. Chinese leadership has to worry.
Professor Lang Xingxiang sieht sein Land gar in einer unvorteilhaften Position. Die chinesische Führung müsse sich Sorgen machen. So sehr also die USA darauf angewiesen sind, dass China weiterhin riesige Mengen an Dollar hält und US-Staatsanleihen kauft, so wenig kann Peking aus diesem Geschäft einfach aussteigen. Denn dann würde der Wert des Dollars und der Anleihen ins Bodenlose absacken. Langfristig wolle sich die chinesische Führung aus dieser Abhängigkeit lösen. Dazu kommt, dass bei einem Wirtschaftskollaps der USA auch Chinas wichtigster Exportmarkt wegbräche. Umso mehr, so Professor Xiang, müsse China jetzt einerseits näher an die EU heranrücken und andererseits ein gigantisches Potenzial im einheimischen Markt ausbauen. So sehr also Peking und Washington zurzeit notgedrungen die Eintracht beschwören, so labil ist das Verhältnis. Zumal China, solange Xinjiang, stets Probleme habe, wenn in Washington die Demokraten regierten.
Chinese always worry about Democrats who are in power. Democrats tend to focus more on protection.
Sie seien protektionistischer als die Republikaner und sie gewichteten Themen stärker, die den chinesischen Machthabern unangenehm sind: Menschenrechte und Umweltschutz.
They're nervous. I put this way. They're nervous that Obama administration may move.
Deshalb sei man in Peking nervös und fürchte, dass die alten Konflikte wieder hochkochen könnten. Xiang sieht daher das künftige Verhältnis der beiden Mächte nüchtern.
I'm less optimistic. So far they are willing to talk about cooperation, but exactly.
Im Moment betone man zwar die Zusammenarbeit, doch wie und wo genau man kooperieren wolle, sei nicht klar und die Interessen blieben unterschiedlich. Partner in der Not sind noch längst keine echten Freunde.
Fredrik Steiger im Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Bis um 6:45 reden wir hier über Irak. Das einst geplünderte Nationalmuseum stellt wieder aus. Wir reden über Bildung. Wie motiviert man dazu? Über das Wallis. Jetzt kommen die Frauen in die Regierung. Und über die Gefahren von Agrarbenzin für Indiens und Brasiliens Landbevölkerung. Stellen Sie sich vor, der Louvre in Paris würde geplündert. Horden von Menschen würden durch die Gänge des weltberühmten Museums stürmen und mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Genau das ist passiert vor bald 6 Jahren, nicht in Paris, sondern im irakischen Nationalmuseum in Bagdad, nachdem das Regime von Saddam Hussein zusammengebrochen war. Das irakische Nationalmuseum steht an Bedeutung dem Louvre in nichts nach. Tausende von Gegenständen, welche die Menschheitsgeschichte dokumentieren, verschwanden im April 2003 innert kürzester Zeit aus dem irakischen Museum. Heute wurde es wieder eröffnet. Die Journalistin Inga Rock war da. Ich fragte sie, was ist zu sehen im irakischen Nationalmuseum?
Man bekommt zum Teil die tollen Schätze des Nationalmuseums zu sehen, allerdings nur in einer kleinen Auswahl. Es sind 8 der 26 Säle, werden der Öffentlichkeit teilweise zugänglich gemacht. Da gibt es einen Saal, den sogenannten Bagdad-Saal. Dort werden Stücke ausgestellt, die in den letzten Jahren geplündert wurden und jetzt wieder zurückgeführt wurden nach Bagdad. Ein anderer großer Saal ist der Assyrische Saal, wo man Statuen und Wandreliefs der Assyrischen Reiche zu sehen bekommt.
Man schätzt ja, dass von den 15.000 gestohlenen Gegenständen nur etwa 6.000 wieder da sind. Wo sind die restlichen 9.000? Gibt es da Vermutungen?
Es gibt viele Spekulationen. Also zum Teil waren ja damals wohl auch Profis mit am Werk bei den Plünderungen. Ein Teil der Schätze ist wohl bei professionellen Kunsthändlern gelandet, die Horden, andere bei reichen Personen. Da wird auch mit dem Finger auf die Golfstaaten gewiesen, die in ihren Tresoren verbergen. Andere Gegenstände tauchen auch im Irak weiterhin auf. Also heute erzählte mir ein Museumsmitarbeiter, dass ihnen auch auf dem lokalen Markt Objekte zum Kauf angeboten werden.
Jetzt hat also Bagdad das Nationalmuseum wieder oder zumindest Teile davon. Inwiefern darf man das als Zeichen der Normalisierung im Land werten? Wir hatten ja vor 3 Wochen schon die Wahlen, die weitgehend ohne Gewalt über die Bühne gegangen sind.
Als Zeichen der Normalisierung will es auf jeden Fall die irakische Regierung verstanden wissen. Der Regierungschef Nouri al-Maliki war heute bei der Wiedereröffnung anwesend, hat eine kurze Rede gehalten und auch betont, dass die Wiedereröffnung ein Zeichen der Normalisierung sei. Aber diese Wiedereröffnung ging einher mit einem Streit. Eine Mitarbeiterin sagte mir heute, es gibt nicht mal eine Alarmanlage, die Objekte seien noch nicht vollständig katalogisiert und insofern sei dieser Schritt zu früh und die Sicherheitslage müsste sich doch noch drastisch auch verbessern, bevor man das Museum einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen kann.
Sie haben die Sicherheitslage erwähnt im Zusammenhang mit dem Museum. Wie ist die sonst, die Sicherheitslage im Land?
Sie hat sich auf jeden Fall verbessert in Bagdad, gar keine Frage, und auch sonst in weiten Teilen des Landes. Aber wir hatten in den letzten 10 Tagen wieder eine Reihe von Anschlägen. Das gibt es weiterhin. Also es gibt weiterhin Extremisten im Land. Aber für die Bürger hat sich doch der Lebensalltag sehr stark verbessert. Das ist keine Frage.
Wir haben also alles in allem eine Verbesserung der Sicherheitssituation. Worauf führen das die Iraker selbst zurück?
Viele führen das auf das energische Durchgreifen des Regierungschefs gegen die schiitischen Milizen zurück und auch gegen die sunnitischen Extremisten. Also hier hält man das den eigenen Sicherheitskräften und dem Regierungschef zugute. Und das hat sich wohl auch im Wahlergebnis ausgedrückt, wo doch Malikis Liste viele Stimmen in Bagdad und in Basra gewinnen konnte. Aber viele Iraker sind auch weiterhin sehr, sehr skeptisch, und so ungern man die Amerikaner hier sieht, so sehr sieht man doch auch mit Bangen ihrem Abzug entgegen.
Das war Inga Rock aus Bagdad auf einer etwas wackeligen Telefonleitung, aber sie hat gehalten. Neun Jahre Schule und keinen Tag mehr, auch keine Lehre, auch keine weiterführende Schule. Für jeden Fünften in der Schweiz ist die obligatorische Schulzeit, eben diese 9 Jahre, gleich auch das Maximum an Bildung. Diese Menschen haben es schwer auf dem Arbeitsmarkt. Und das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, BBT, fragt sich seit Jahren schon, und jetzt in der Finanzkrise erst recht, wie es diese sogenannten bildungsfernen Menschen bilden könnte. Ein Versuch zeigt nun, es gäbe eine Möglichkeit, solche Menschen mit Bildungsgutscheinen zu motivieren. Der Bericht von Monika Binotto.
Ein Fünftel der Beschäftigten in diesem Land ohne Lehrabschluss, ohne weiterführende Schule, da müsse man etwas unternehmen, sagt Ursula Renold, Direktorin des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie, BBT.
Da wir ja wissen, dass die Wissensgesellschaft immer mehr fordert von den einzelnen Personen, Hilfsleute ohne Ausbildung ist in einer hochentwickelten Gesellschaft wie der Schweiz nicht mehr gefragt. Deshalb müssen wir etwas unternehmen, um uns eben auf die Zukunft vorbereiten zu können.
Eine Zukunft, in der es mehr Arbeitslosigkeit geben dürfte und entsprechend weniger Arbeitsstellen für Ungelernte. Etwas unternehmen, beispielsweise mit Bildungsgutscheinen. Ein groß angelegter Versuch der Universität Bern zeigt, dass bei den sogenannten bildungsfernen Menschen solche Gutscheine die beste Wirkung hätten. Wer nämlich gut oder sehr gut qualifiziert ist, bildet sich auch ohne Gutscheine fort. Anders sieht das aus bei jenen, die keine Lehre gemacht haben. Dort haben die meisten nur dank dem Gutschein einen Kurs besucht. Die Summe muss allerdings, auch das zeigt die Studie, bei 1000 Franken liegen. Welche Kurse damit besucht werden, das war nicht vorgeschrieben. Besucht wurden schließlich nicht irgendwelche Töpfer- oder Schreidig-Freikurse, sondern hauptsächlich Kurse im Bereich Informatik und Sprachen. Studienleiter Stefan Wolter schlägt deshalb vor, Bildungsgutscheine solle man ausgeben an Personen ohne Lehrabschluss oder höhere Bildung, die berufstätig sind und wenig verdienen. Bei ihnen wäre der Effekt am größten. Allerdings sagt die Studie auch, erreichen könnte man trotz allem nur 10% der bildungsfernen Schichten. 90% würden trotz Gutschein keine Weiterbildung besuchen. Das bestätigt auch Studienleiter Stefan Wolter.
Das ist so. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass uns bislang keine Instrumente bekannt sind, die eine bessere Wirkung erzielen würden.
Stefan Wolter betont, immerhin könne man damit 80.000 Menschen erreichen. 80.000 Menschen, die sich so besser qualifizieren könnten. 80 Millionen Franken würde das kosten. Allerdings nicht erforscht ist, ob diese 80.000 Menschen dank der Teilnahme an Kursen wirklich bessere Bedingungen hätten auf dem Arbeitsmarkt. BBC-Direktorin Ursula Renold spricht deshalb von Hoffnung.
Wir erhoffen uns, dass diese Personen Kurse machen, die es ihnen ermöglichen, nachher in eine nachobligatorische Ausbildung einzusteigen.
Nach einigen Kursen sollen diese Menschen also eine Lehre oder eine weiterführende Schule absolvieren. Ob sie das auch tun, ist offen. Ursula Renold aber betont,
Wir haben keine Zeit, glaube ich, nichts zu tun. Wir müssen uns überlegen, mit welchen pragmatischen Schritten wir eben beginnen können und damit auch lernen können, was diese Zielgruppen auch noch brauchen.
Deshalb will die Direktorin Bildungsgutscheine im Weiterbildungsbericht zuhanden des Bundesrates noch in diesem halben Jahr mit aufnehmen. Danach müsste sich der Bundesrat dafür aussprechen, es bräuchte gesetzliche Grundlagen und ein Parlament, das die 80 Millionen Franken bewilligt. Jahre wird das dauern und Ursula Reynolds stellt fest:
Von daher kann ich Ihnen nicht sagen, ob überhaupt Gutscheine je ausgegeben werden und wann das ist. Aber das Motto ist, wir machen uns auf den Weg und ich denke, mit der jetzigen Erkenntnis haben wir einen ersten Schritt gemacht.
Einen ersten kleinen Schritt. Die Ratlosigkeit im Umgang mit Menschen ohne Lehrabschluss, ohne weiterführende Schule bleibt groß.
Die Üsserschweiz. So pflegt man im Wallis jenen Teilen der Schweiz zu sagen, die nicht zum Kanton Wallis gehören. Sie wollen damit ausdrücken, dass das Wallis und der Rest der Schweiz, eben die Üsserschweiz, in wesentlichen Fragen unterschiedlich ticken. In einer Frage ist das ganz bestimmt der Fall. Im Kanton Wallis saß nämlich noch nie eine Frau in der Regierung, aber das könnte sich ändern. Bei den Staatsratswahlen vom Wochenende treten gleich drei Frauen an und wenn nicht alles täuscht, tickt das Wallis in dieser Frage bald wie die Üsserschweiz. Der Bericht von Patrick Mühlhauser.
Ein Restaurant in Sieders. Von den Leuten, die hier an den Tischen sitzen, wünschen sich viel eine Frau in der Kantonsregierung.
Quand il y a une femme, je vote pour la femme.
Surtout qu'il y a des femmes très, très, très capables.
Non, mais il y en aura cette fois. Oui, oui, sûr. En tout cas une.
Die Kandidatinnen seien kompetent. Eine werde es bestimmt schaffen. Mit dieser Meinung sind die Leute nicht allein. Eine Umfrage des Westschweizer Magazins Epto hat ergeben, dass 4 von 5 Walliserinnen und Wallisern eine Regierungsrätin möchten. Wieso aber hat das bisher nicht geklappt im Wallis?
Il y a des hommes de pouvoir qui sont pas prêts à céder leur siège à une femme. C'est ça le problème.
Die Männer an der Macht seien nicht bereit, ihren Platz zu räumen, sagt eine, die es wissen muss. Gabrielle Nanchen. Die Walliserin saß 1971 als eine der ersten Frauen im Nationalrat und wurde 6 Jahre später als erste Frau in die Walliser Regierung gewählt. Die Freude war nur kurz. Es dürfen nicht 2 aus dem gleichen Bezirk in der Regierung sitzen. Die Konkurrenz aus ihrem Bezirk, CVP, männlich und Amtsinhaber, war einmal mehr besser platziert. Die Sozialdemokratin hatte das Nachsehen.
Disons que c'était une candidature de combat.
Es sei vor allem eine Kampfkandidatur gewesen, mit der sie ein Zeichen setzen wollte, sagt die Sozialdemokratin. Dass aber über 30 Jahre später immer noch keine Frau in der Kantonsregierung sitzt, hätte sie damals nicht gedacht. In der Walliser Politik sind die Frauen in allen Bereichen untervertreten. Im Kantonsparlament ist nur jede 5. eine Frau. 40% der Gemeinden haben eine reine Männerexekutive. Das Wallis sei immer noch sehr traditionell geprägt und fest in Männerhand, erklärt Nicole Langenegger, Direktorin des kantonalen Gleichstellungsbüros.
Il y a un système probablement encore traditionnel, un pouvoir qui est en main des hommes. Je pense que c'est un ensemble de critères qui explique ça.
Familienclans haben nach wie vor großen Einfluss auf die Walliser Politik. Zudem muss mindestens je ein Regierungsrat aus dem Unter-, Mittel- und Oberwallis stammen. 3 der 5 Regierungssitze beansprucht zudem die CVP für sich. Und der konservative Flügel dieser Partei macht es den Walliserinnen besonders schwer. Es brauche wohl noch eine Weile, bis die Frauen ihren Platz in den politischen Machtzentren finden, glaubt Nicole Langenegger. Eine Frau in der Kantonsregierung hätte jedoch Signalwirkung. Beste Chancen dazu hat am Sonntag die Frau, die maßgeblich an der Entstehung des Gleichstellungsbüros beteiligt war, die Oberwalliserin Esther Weber-Kalbermatten. Die Sozialdemokratin war lange im Kantonsparlament und sitzt seit über 10 Jahren in der Stadtregierung von Brieg. Bei der dominierenden Partei im Kanton hingegen, bei der CVP, haben die konservativen Kräfte eine Frauenkandidatur schon gar nicht zugelassen. Das bedauert selbst ein CVP-Mann, Altregierungsrat Bernard Bornet.
Moi, je dois dire que j'ai eu du plaisir que PDC ait eu la première femme dans son gouvernement wallisan.
Gerne hätte er als erste Walliser Regierungsrätin eine CVP-Frau gehabt. Doch auch wenn diese nicht aus den eigenen Reihen stammt,
il y aura certainement en tout cas une femme au gouvernement et je pense que c'est un bien.
Mindestens eine Frau werde diesmal sicher gewählt und das sei gut so.
Der Bericht von Patrick Mühlhauser. Biopower ist das Thema des Dossiers heute. Der Ersatz CO2-haltigen Benzins durch CO2-neutrale Biomasse zum Antrieb von Auto und anderen Motoren. Was aus Sicht europäischer oder amerikanischer Autofahrer, Autofahrerinnen mit ihrem schlechten Gewissen plausibel erscheint, sieht aus der Perspektive der Menschen in der dritten Welt, aber auch von Ökonomen und Klimawissenschaftlern ganz anders aus. Auslandredaktor Daniel Voll beschäftigte sich mit zwei Blickwinkeln auf das Problem. Mit dem indischen aus der Sicht des Agronomen und Journalisten Sharma. Und mit dem brasilianischen, mit dem Blick auf den tropischen Regenwald aus der Sicht des Bischofs Erwin Kreutler. Er setzt sich in seiner Diözese am Xingu-Fluss intensiv mit dieser Materie auseinander.
Wenn Bischof Erwin Kreutler durch seine Diözese Xingu im Amazonasgebiet reist, dann erlebt er die Folgen der Ethanolproduktion hautnah. Abgeholzte Wälder und abgebrannte Flächen. Brasilien hat in den letzten Jahren die Produktion von Ethanol forciert und damit die Zerstörung des tropischen Regenwaldes weitergetrieben, was der gebürtige Vorarlberger Kreutler verurteilt.
Weil das heißt, dass weitere Gebiete im Amazonasgebiet abgebrannt werden. Der Urwald, wenn er steht, ist er wertvoller, als wenn er geschlägert ist oder abgebrannt ist.
Im größten tropischen Regenwald der Welt werden jede Minute 6 Hektaren Wald gerodet, sagt der Bischof. Wenn Brasiliens Regierung bestreite, dass sie damit auch Anbaufläche für Zuckerrohr gewinnen wolle, sei dies wenig glaubwürdig.
Man muss nur die Geografie anschauen. Wenn dort, wo jetzt Soja ist, wenn dort Zuckerrohr hinkommt, kommt halt Soja weiter rauf und die kommen sozusagen vom Hinterhof, vom Mato Grosso bis nach Pará. Und in Pará, im Süden von Pará, ist bereits der Boden dafür vorbereitet, weil der ganze Urwald ist weg. Und ich kenne dieses Gebiet. Ich bin dort gewesen. Zum Teil ist dieser Urwald unwiderruflich zerstört worden. Und was übrig geblieben ist, ist eine steppenähnliche Landschaft.
Wenn Land für den Anbau von Zuckerrohr oder Mais für Agrobenzin genutzt wird, dann verschärfe sich auch der Kampf um Land und Wasser. Denn damit würden andere Nutzer verdrängt. Kleinbauern oder Indigene, die den Wald seit Jahrhunderten nachhaltig nutzten. Agrobenzin hat das Etikett einer biologischen Alternative zu fossilen Brennstoffen längst verloren. Lebensmittel wie Mais, Soja oder Zuckerrohr dürfen nicht für die Produktion von Treibstoff verwendet werden, fordern Entwicklungsorganisationen und Umweltschutzverbände lautstark. Der brasilianische Bischof Erwin Kreutler ist Grundzeuge der beiden kirchlichen Hilfswerke Brot für Brüder und Fastenopfer, die den Klimawandel mit der Nahrungskrise zusammenbringen. Weil das Recht auf Nahrung ein gutes Klima braucht, wie ihre Frühjahrskampagne heißt. Noch direkter spricht die Jahreskampagne von Swissaid den Zusammenhang zwischen Nahrung und der Produktion von Agrobenzin an. Agrotreibstoffe verschärfen den Hunger, heißt ihre Kampagne in diesem Jahr. Ihr Grundzeuge ist der indische Agronom und Journalist Devinder Sharma. Sein Fallbeispiel das Projekt der indischen Regierung, die in den nächsten Jahren 11 Millionen Hektaren für den Anbau von Yatropha nutzen will. Eine Pflanze, die sich wie Mais, Palmöl oder Zuckerrohr zur Produktion von Agrarbenzin eignet. Dafür wollen die Behörden sogenanntes Ödland verwenden, Land, das von der Bevölkerung in Wirklichkeit jedoch bereits heute intensiv genutzt wird. Von einem Heer von Kleinbauern, die kein eigenes Land besitzen, die ihre Tiere auf diesem öffentlichen Land weiden lassen und die dort auch Brennstoff für ihre Häuser suchen, sagte Devinder Sharma.
But these are the lands which were important for that community existence. And these were being lands which were put to use by the community for cattle grazing, for breeding up their cattle, for meeting their fuel requirement of these houses. And these are the lands which have now been taken away and given to the industry for Jatropha plantation or for setting up special economic zones.
Dieses Land wird in den Kleinbauern weggenommen, zugunsten der Industrie, die Agrobenzin produzieren wolle. Denn Indien möchte den Anteil von Ethanol aus der Produktion von Jatropha auf 5% steigern. Wenn die indische Regierung diese Pläne umsetzt, dann seien Hunderte von Millionen indischer Kleinbauern in ihrer Existenz bedroht, sagte Devinder Sharma. Denn das Land sei sehr ungleich verteilt und die meisten Bauern hätten kein eigenes Land.
There is a crisis already, you know, where most people are landless. So there is going to be conflict between food and fuel in India also.
Es drohe eine neue Hungerkrise, weil diese Bauern die Existenzgrundlage verlieren und die Nahrungsmittelproduktion sinken werde. Devinder Sharma, der im Auftrag von Swissaid in der Schweiz über die indischen Pläne bei der Produktion von Biotreibstoffen informierte, warnt vor einer enormen Landflucht. Dabei kann er sich auf einen Bericht der Weltbank stützen, der voraussagt, dass bis Mitte des nächsten Jahrzehnts bis zu 400 Millionen indische Kleinbauern in die Agglomeration abwandern müssten, in Städte wie Delhi oder Mumbai, die bereits heute kurz vor dem Kollaps stehen. Sharma fragt, wohin die Leute denn gehen sollten.
Where will these people go? I think the challenge should be to make that small agriculture economically viable as well as sustainable. And this can be done, provided we don't fall into the model of development that the West is imposing onto us.
Statt diese Landflucht noch zu verschärfen, sollte die Regierung versuchen, das Überleben der Kleinbauern zu sichern. Eine ähnliche Entwicklung fürchtet auch der Bischof aus dem Amazonas. Denn die großen Plantagen seien Monokulturen, wo kaum Arbeitsplätze für Bauern geschaffen würden, sagt Erwin Kräutler.
Ob jetzt das Zucker oder Soja ist, braucht sehr wenig Leute. Das ist alles maschinell und mit den letzten Raffinessen der Technik ist das ausgerüstet heute. Und die Familien bleiben auf der Straße. Darum haben wir ein nicht enden wollendes Heer, eine Legion von Bäuerinnen und Bauern ohne Land. Millionen Leute, die was haben die gelernt? Die haben gelernt, das Land zu bearbeiten und vom Land zu leben. Wo sind die jetzt? Auf der Straße.
Und für die Landwirtschaft befürchtet Kräutler ebenfalls das Schlimmste. Denn die Region des tropischen Regenwaldes sei schon aufgrund der Beschaffenheit der Böden nicht für eine intensive Nutzung geeignet.
Amazonien ist von der Beschaffenheit nicht fähig, auf lange Sicht hinaus solche Kulturen zu erhalten. Amazonien wird versteppen, wird einer Savanne gleich. Das ist ganz, der Humus ist ja so dünn, 10 Zentimeter. Und das wird durch die Erosion und durch die großflächige Schläger werden unendlich viele Gebiete zerstört. Unwiederbringlich, unwiderruflich.
Eine ökologische Katastrophe mit weltweiten Folgen. Denn die Zerstörung des Regenwaldes am Amazonas wird auch das Klima weiter anheizen. Ein Grund, meint der Bischof aus dem Amazonas, sich auch in der Schweiz mit den Folgen der Rodung des Tropenwaldes zu beschäftigen.
Na, ich bin eigentlich dafür, dass diese Dinge über alle Grenzen hinweg behandelt werden. Diese kirchlichen Organisationen haben heute die Aufgabe, die Leute zu sensibilisieren. Und wie man auch hier gesagt hat, wir fangen daheim an. Aber das heißt nicht, dass wir einfach nur unsere Hausaufgabe machen. Wir müssen heute den Blick über die Grenzen hinaus. Weil ich bin überzeugt, dass die Folgen der Abholzung oder der Brandrodung in Amazonien nicht an der Schweizer Grenze Halt machen. Das planetarische Klima ist da beeinflusst, hundertprozentig.
Bischof Erwin Kräutler hatte das Schlusswort im heutigen Echo der Zeit. Das war die Sendung vom Montagabend. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Hans Ineichen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.